Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Hercule Poirot, ich habe etwas entdeckt. Ich habe es von allen Seiten betrachtet und ich bin der intelligenteste Mensch, den ich kenne, aber ich komme nicht dahinter, also wende ich mich an den Zweitschlauesten.
Sie führen etwas im Schilde, meine Liebe.
Ich habe Millionen sogenannter Medien gesehen, alles Betrüger.
Ich glaube nicht an Medien.
Begleiten Sie mich zu einer Seance. Decken Sie den Betrug auf.
Kenneth Branagh setzt seine Modernisierungen, seine sehr respektvollen Modernisierungen, muss man ja sagen, der Werke von Agatha Christie fort. Jetzt haben wir A Haunting in Venice, Premiere ganz passend auch in Venedig während der Filmfestspiele. Der Film ist jetzt in den deutschen Kinos zu sehen und wir werden über diesen Film reden und über viele andere im Verlauf der kommenden zwei Stunden. Fallende Blätter, ich habe mit der Hauptdarstellerin dieses Films, mit Alma Pösti gesprochen, die zum ersten Mal mit Aki Kaurismäki gedreht hat. Wir sprachen mit der Schöpferin des Films Sieben Winter in Teheran, diese erschütternde Geschichte einer jungen Frau, die um ihr Leben kämpft und ihrer Mutter, die bis zur letzten Sekunde hofft, ihre Tochter aus dem Todestrakt in Teheran befreien zu können. Sieben Winter in Teheran, sicherlich der bewegendste Film dieser Woche. Auch über diesen Film werden wir reden und über viele andere. Und damit hallo und herzlich willkommen zu zwei Stunden Kino im Radio. Radio 1, vormittags, das Filmmagazin nach Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil kommt nun der letzte Teil von Kenneth Branaghs Agatha Christie Trilogie ins Kino und wieder spielt er selbst die Hauptrolle, den Detektiv Hercule Poirot. Anders als das Original ist der Kinofilm A Haunting in Venice, wie der Titel schon sagt, in Venedig angesiedelt und über diesen klassischen Whodunit-Film rede ich jetzt mit Katja Nicodemus, die ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Katja, die Handlung dieser Verfilmung des 60. Romans von Agatha Christie, die wurde also von England nach Venedig versetzt. Und da geht es, also dachte ich zumindest, als ich dann ins Kino gegangen bin, vor allem doch wohl um die Schauwerte.
Ja, um diese Schauwerte geht es vor allem zu Beginn und am Ende des Films. Also man sollte nicht zu spät kommen und nicht zu früh gehen. Und auch die Handlung wurde ja verlagert vom England eben der 60er Jahre ins Jahr 1947. Und zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich jetzt Hercule Poirot in Venedig zur Ruhe gesetzt, in einem Palazzo mit einer aufs Dach aufgesetzten Terrasse. Und hier oben residiert er mit spektakulärem Blick auf die Lagune, den Canale Grande, die Kirche Santa Maria del Salute. Und ja, also der Ermittler oder der Agent, der Detektiv, der sich zurückgezogen hat, das ist ja so ein klassischer Kinotopos. Ich meine, wenn wir uns erinnern, auch Daniel Craig als James Bond, der war ja auch schon aus so tropischen Inseln in Frührente, wo er dann mit nacktem Oberkörper Bier aus der Flasche trank und dann wieder in den Dienst zurückgerufen wurde. Und Kenneth Branaghs Hercule Poirot, der genießt eben den Ruhestand stilvoll im Anzug mit Blick auf Venedig und italienischem Gebäck. Aber die Ruhe, die währt natürlich nicht lange, denn eine befreundete Schriftstellerin, gespielt von der schnellsprechenden Tina Fey aus 30 Rock, die sucht ihn auf und die quatscht ihn in einen neuen Fall hinein.
Also diesmal, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, bekommt er es ja so zu tun mit Mystery-Elementen. Für ihn schwierig, denn er ist ja immer sehr rational und versucht, die Dinge zu verstehen, zu durchdringen, ganz klar. Was ist das für ein Fall, den er in der Lagunenstadt zu lösen hat?
Ja, du hast es schon angedeutet, also die Grundkonstellation ist schon interessant. Poirot soll ein Medium, eine Geisterbeschwörerin der Charlatanerie überführen und dieses Medium wird gespielt von der Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh und die macht das auch toll, finde ich, oder? Mit so einem spiritistischen Aura, die sie da erzeugt und die Sitzung, die findet in einem angeblich verwunschenen Palazzo statt, einem ehemaligen Waisenhaus, in dem seine offenbar Kinder umgebracht worden, während der Pestepidemie eingeschlossen worden und dann elendig umgekommen. Und man hört sozusagen, behauptet man noch ihre Schreie nachts. Und die Besitzerin des Palazzos, die will Kontakt mit ihrer Tochter im Jenseits aufnehmen, denn dieses Kind stürzte unter rätselhaften Umständen in den Canale Grande. Und nun sieht sich eben ja Poirot, der Rationalist und der kühle Kombinator, der analytische Detektiv, plötzlich mit übersinnlichen Phänomenen konfrontiert. Und die Geisterbeschwörerin, die spricht plötzlich mit Kinderstimme. Sie kommt dann ebenfalls bei einem Sturz zu Tode. Und auch die anderen Menschen, die bei der Seance anwesend waren, denen geht's eben auch an den Kragen. Und Poirot selbst hat plötzlich auch Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Erscheinungen. Plötzlich sieht er ein kleines Mädchen in den Fluren des Palazzos. Und ich weiß nicht, wie es dir erging. Ich fand, dass dieser Gegensatz zwischen eben Rationalismus und Spiritualität, Geistern, hier so ein bisschen sehr ausgereizt wird. Der Film tritt dann wirklich irgendwann sehr auf der Stelle in dem Palazzo.
Fand ich auch, und vor allem fand ich ihn aus etwas überinszeniert. Das sieht zwar alles irgendwie toll aus, wir sind ja meistens in diesen vier Wänden und es ist schön gedreht, aber es ist mir dann auch zu viel. Also so ein bisschen Interesse am Fall will man dann doch behalten und irgendwie schon wissen, wo geht's hier lang, wer könnte der Täter, die Täterin sein. Das interessiert aber irgendwann gar nicht mehr. Irgendwann staunt man nur noch, wie schön er das alles inszeniert hat. Aber man weiß eigentlich nicht, was er da inszeniert.
Ja, der Film steht ja in so einem merkwürdigen Paradox, weil er spielt ja an einem Ort, eben dem Palazzo, mit seinen düsteren Sälen. Die fällt ja kaum ein Lichtstrahl, mit seinen verblichenen Fresken und knirschenden Türen und Murano-Leuchtern. Aber trotzdem bleibt der Film ortlos, schien es mir, weil die Kamera kein Gefühl für diesen Ort empfindet oder erzeugt. Er bleibt kulissenhafte Behauptung oder reine Studiokonstruktion. Und das ist eben die große Schwäche von A Haunting in Venice, finde ich. Denn Agatha Christies Krimis, die sind ja Kammerspiele eben, die zu dieser Trilogie gehören. Eben Mord im Orient Express oder Tod auf dem Nil sind ja kriminalistische Whodunit-Kammerspiele und eine Handvoll zusammengepferchter Verdächtiger, die langsam dezimiert werden. Das ist ja auch immer sehr genüsslich, dazu zu schauen. Aber weil eben die Bildsprache hier keinen visuellen oder ästhetischen Zusammenhalt findet, keine Konzentration oder Spannung erzeugt, finde ich eben auch, blickt man zunehmend ungeduldig auf das Geschehen und die Figuren. Und ich fand eben auch Kenneth Branaghs schauspielerische Eitelkeit ging mir dann schon irgendwann ziemlich auf die Nerven. Man hat das Gefühl, dass er sich dann allzu sehr in dieses preziöse Franco-Englisch von Hercule Poirot hineinschraubt. Ich hatte das Gefühl, es ist jetzt schon gut, dass die Trilogie mal vorbei ist, oder?
A Haunting in Venice ist jetzt im Kino zu sehen. Für uns gesehen von Katja Nikodemus. Ich danke dir.
Gerne, Knut.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich grüße jetzt ganz herzlich meine liebe Kollegin Anke Lewicke. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knutti.
Und Anke, ich erinnere mich noch sehr genau daran, bei der Berlinale, da warst du völlig begeistert und bist in unseren Radiobus da gekommen und hast geschwärmt am Potsdamer Platz von dem Film Orlando, meine politische Biografie. Nun kommt dieser filmische Essay von Paul B. Preciaba in unsere Kinos. Endlich, also kann man ihn sehen, Virginia Woolfs sehr berühmter Roman vor fast 100 Jahren erschienen. Eben Orlando gilt ja so als ein Schlüsseltext der queeren Literatur und Preciaba selbst hatte auch Bücher zu diesem Thema veröffentlicht. Nun fragt man sich natürlich, in welchem Verhältnis stehen Roman, übrigens ja auch schon mal verfilmt worden, dieses Buch, und der Film.
Also zu Beginn sehen wir den Autor, Schriftsteller und Regisseur so als politischen Aktivisten. Er klebt nachts heimlich Plakate und auf den Plakaten steht, wo bist du, Orlando? Und dann aus dem Off erzählt er, dass er eigentlich so die Geschichte seiner Verwandlung schildern wollte, aber da sei ihm doch die verfluchte Virginia Woolf in den Weg gekommen. Die hätte das doch alles schon viel besser geschrieben. Und man muss sich den Film jetzt auch vorstellen wie so einen filmischen Brief an die große Virginia Woolf. Und Preciaba will sie eben wissen lassen, dass er einer ihrer Orlandos sei und dass es noch viele andere gäbe, dass ihre Fantasie Gestalt angenommen hätte. Und in dem Film kommen jetzt 25 non-binäre Transmenschen zu Wort. Die sind alle so zwischen 7 und 70 Jahren und die sprechen sehr offen und ehrlich. Sie reden von ihrem weiblichen Penis, zeigen ihren Namen, die Operationen der Geschlechtsangleichung hinterlassen haben, erzählen aber dann auch, dass es sie jetzt viel mehr Möglichkeiten haben. Und Preciaba lehnt ja eigentlich das binäre Geschlechteranordnung ab und sagt, dass Transsein eigentlich die Freiheit bedeuten würde, sich immer wieder neu zu erfinden.
Also es klingt natürlich auch wiederum sehr, sehr filmisch, nicht? Eine solche These zu sagen, sich immer wieder neu zu erfinden. Deshalb ist es sicherlich hochinteressant, mal zu überlegen, wie kann man sowas überhaupt visuell vermitteln? Also es ist, wie gesagt, keine Verfilmung des Romans, sondern ein Essay.
Ja, also der Film ist total verspielt, spielerisch. Und die Orlandos tragen immer eine Halskrause. Einmal trägt auch ein Hund eine Halskrause. Und es werden immer so bestimmte Räume gesucht, wo eben die trans- und non-binären Menschen sich so freisprechen können. Das ist mal in der Natur, das ist mal in schönen Räumen. Es werden dann aber auch Szenen aus Orlando nachgespielt. Zum Beispiel gibt es ja eine Beschreibung von Virginia Woolf, wo sie einen Menschen beschreibt, der sich einfach geschlechtlich nicht einordnen lässt. Das wird dann einfach so nachgespielt. Überhaupt gehen die Erzählungen immer wieder in den Roman über. Es werden dann aber auch Utopien entworfen, dass es auf einmal eine planetarische, non-binäre Staatsangehörigkeit gibt. Und eine der schönsten Szenen spielt in einem Wartezimmer bei einem Psychiater. Da schmeißt einer eine Runde Hormone und dann wird aus dem Wartezimmer einfach mal ein Club und dann wird einfach so gesungen, ach, Lacan und Freud, raus aus dem Träumen. Wir haben selbst unsere Deutungshoheit. Wer trans ist, das bestimmen weder Gott, Gesetz noch die Psychiatrie.
Und das Anke bringt mich gleich, klingt übrigens toll, eine Runde Hormone mal so einfach schmeißen. Also das bringt mich gleich zur letzten Frage, nämlich eben, ob es diesem Film gelingt, jetzt durch diese subjektiven, vielen Perspektiven, von denen du ja gesprochen hast, vielleicht so die üblichen Trans-Erzählungen umzudeuten, neu zu deuten, neu zu präsentieren?
Ja, auf alle Fälle. Es gibt so eine andere Offenheit und wir sehen auch, alle Beteiligten, alle Orlandos haben eben ihre eigene Geschichte. Also wir sehen ja auch immer wieder neue Geschichten. Also wir hören auf, irgendwie einzuordnen. Und wenn man jetzt mal so Sachen aus dem Kino nimmt, also das ist doch eigentlich, wenn man in die Kinogeschichte zurückschaut, mehr Travestie, Käfig voller Narren. Ne? Mhm. Kannst du dich dran erinnern?
Ja, allerdings.
Da geht es ja um Drag Queens. Verkleidete, aber die eigentlich keine Sexualität haben. Nehmen wir Thriller wie Dress to Kill oder Psycho, da ist ja Trans auch negativ konnotiert, Serienkiller. Und auch bei Titan letztlich, bei dem Goldenen Palme-Film, da hat die Heldin, wird ja immer gesagt, hat dieses Genderfluide. Und das mag auch stimmen, aber es ist trotzdem, ihre Verwandlung ist mit dem Tod verbunden. Und hier, das ist eben das Schöne an dem Film, es ist alles gelebtes Leben.
Orlando, meine politische Biografie ist jetzt also im Kino zu sehen. Anke, dir ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung dieses filmischen Essays. Und wir würden sagen, Anke, wer Lust hat, kann sich auch gerne mal die originale Verfilmung des Romans ansehen. Mit Tilda Swinton übrigens, nicht? Sally Potter hat die gemacht. Und es gibt natürlich auch selbstverständlich die Möglichkeit, immer wieder diesen wunderbaren, ja auch fantastischen Roman zu lesen, Orlando, von Virginia Woolf. Anke, vielen Dank dir.
Ja, tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Sie ist sehr berühmt geworden mit dem Film Tove. Da hat sie die wunderbare Künstlerin gespielt, die Mummins, die ja weltberühmt sind. Auch sie wurde damit sehr bekannt. Jetzt ist sie in Cannes vertreten gewesen mit dem ersten Film, den sie zusammen gemacht hat mit ihrem Landsmann, mit Aki Kaurismäki. Sie hat es also geschafft, kann man sagen, im Wettbewerb von Cannes. Und in diesem schönen Film ist sie zu sehen in der Hauptrolle. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns hat. Alma Persty. Hallo, good to see you again.
Hallo, so nice to be here again at your show. Very nice to meet you again.
Thank you very much for your time, Alma. Und zuerst möchte ich natürlich wissen, es ist jetzt natürlich Aki Kaurismäki, hat lange keinen Film mehr gemacht. Du spielst die Hauptrolle und bist dann auch in Cannes vertreten. Also was war das für dich für ein Gefühl?
Well, when I got the call that he wanted to ask if
Als ich diesen Anruf bekommen habe und hörte, dass er mit mir arbeiten will, war das erstmal ganz surreal. Jetzt bin ich in Cannes. Es geht also irgendwie surreal weiter. Ich habe so einen großen Respekt vor Aki Kaurismäki. Nie hätte ich gedacht, dass ich mal mit ihm arbeiten werde. Ich bin dankbar dafür und ich habe so viel von ihm gelernt. Hatte so viel Spaß. Der Humor, den du in seinen Filmen siehst, der kommt direkt von ihm. Es ist auf allen Ebenen eine große Freude, mit ihm zu arbeiten. Es war eine schöne Erfahrung mit ihm.
Ich denke sogar, dass es besonders viel Humor in diesem Film gibt, wieder nach langer Zeit. Also im Kino wird sehr viel gelacht bei diesem Film, obwohl es auch eine tragische Geschichte ist. Also mir scheint so, als hätte er auch ein neues Level vielleicht erreicht von Humor.
But maybe I also think it's extremely funny and also very sad and sentimental, like the way his movies.
Ich finde auch, dass der Film sehr lustig ist, aber auch ziemlich traurig. Beides zugleich, wie das ja für ihn typisch ist. Für mich hat der Film etwas von Tschechow, eine Tragikomödie. Er bringt die Leute zum Lachen und sorgt dafür, dass wir mit den Figuren fühlen.
Ich denke, der Humor kommt aber auch aus deiner Spielweise, nämlich sehr zurückgenommen, das passt zu Aki Kaurismäki, sehr konzentriert, sehr souverän, sehr stark auch diese Frau, ganz klar. Aber du musstest schon, ich glaube, auch dein Temperament sehr zurücknehmen.
Yeah, that's true. I mean,
ja, das stimmt. Diese Charaktere verlieben sich ja nicht sofort Hals über Kopf. Sie müssen sich das erst verdienen. Meine Figur trägt ihr Verlangen tief in sich. Wir spielen wirklich mit diesem sehr strikten Rahmen der Erzählweise von Kaurismäki. Das macht es sogar noch lustiger und wichtiger, weil man diese Gefühle sehr genau zeigen muss, mit viel Verständnis. Mir gefällt auch, dass unsere Figuren nicht mehr 17 sind. Sie sind in den 40ern und schleppen schon einiges Gepäck mit. Es braucht Mut, sich auf das Risiko einer Liebe einzulassen, wenn man weiß, was es für Enttäuschungen im Leben geben kann.
Ich mochte besonders, dass es eben eine Frau ist, eine junge Frau, die arbeitet. Das ist eine Art Trilogie, die jetzt abgeschlossen hat damit. Da geht es um Menschen, die arbeiten. Sieht man nur noch sehr, sehr selten im Fernsehen oder im Kino.
Yeah, I think this is hugely important. This is the ground she stands on and where she comes from.
Es ist wirklich sehr wichtig, woher sie kommt und dass sie darauf auch stolz ist. Sie zieht aus der Arbeit ihr Selbstbewusstsein und nimmt das auch sehr ernst, obwohl sie schlecht bezahlt wird. Ja, wir sehen solche Menschen nur selten im Kino. Für Aki Kaurismäki ist es der vierte Teil seiner proletarischen Trilogie, der verlorene Teil, wie er immer sagt. Er hat einen Blick, Liebe und großen Respekt für die kleinen Leute und das sieht man auch in meiner Figur. Das gilt auch für die anderen Arbeiter in dem Film. Sie bilden fast eine Familie und zeigen auf sehr direkte, raue Weise ihre Solidarität.
In der rough way, showing affection in a very charismatic and rough way.
Solidarität ist ein ganz wichtiges Wort. Wir vergessen irgendwie inzwischen ja, was es bedeutet und wie wichtig es ist. Auch daran erinnert uns der Film, der aber ja vor allem eine Liebesgeschichte ist. Und da sehe ich jetzt einmal auch dich und überhaupt den ganzen Film in so einer Tradition. Er hat immer wieder Liebesgeschichten erzählt. Du bist jetzt neu in dieser Tradition, aber ich kann mir vorstellen, dass du dich da auch siehst in dieser Tradition.
Well, I guess so. I mean, Kaurismäki has his own.
Ich denke ja. Kaurismäki hat seine eigene Filmfamilie und er hat uns jetzt eingeladen, ein Teil davon zu werden. Das ist ein großes Geschenk. Ich bin mit seinen Filmen aufgewachsen. Sie gehören zu meiner DNA. Ich bewunderte seine Arbeit immer und nun habe ich gesehen, wie diese Filme entstehen, was dahinter steht, wie ernsthaft, ehrlich und intensiv gearbeitet wird und zugleich auch immer mit Humor.
Ich habe gehört, ihr arbeitet wie der auch sehr bekannte deutsche Regisseur Christian Petzold, nämlich im Prinzip nur einen Take, vielleicht noch einen zweiten, aber eigentlich nicht mehr. Also das mag Christian Petzold nicht, weil er sagt, die Schauspieler sind dann abgelaufen, da kommt nichts Neues mehr.
Yes, it's the same way. It's terrifying at first and then you love it.
Ja, genau so ist es. Am Anfang macht einem das etwas Angst, aber dann liebte ich es, weil dadurch eine ungeheure Konzentration entsteht. Alles arbeitet auf diese Szene hin. Aber es kann ja so viel passieren. Der Ton kann schiefgehen, das Licht. Ich kann Fehler machen. Der Druck ist da. Hinzu kommt der Respekt vor dem Material. Wir drehen auf echtem Film, den man nicht vergeuden sollte. In unserer digitalen Welt füllen wir unsere Memory Cards, haben drei Kameras am Set und dann plötzlich einen Film Oldschool drehen mit einem Team, das ich seit 40 Jahren kennt, war großartig. Da fällt kein Wort zu viel. Jeder kann sich auf den anderen verlassen. Und es ist wirklich nur ein Take mit der Anweisung. Schau nicht in die Kamera und spiele nicht. Es wird auch nicht geprobt. Allerdings steht wirklich alles im Skript. Das war das klarste Drehbuch, das ich je gelesen habe. Alles ist dort und alles findet sich im Film genauso wieder.
Es gibt ja natürlich diese starke Liebesgeschichte. Er ist Alkoholiker. Sie lieben sich, das merkt man auch schon sehr bald, aber sie arbeitet an ihm. Und ich dachte, irgendwie ist auch vielleicht die kleine Botschaft des Films, dass wir eben uns verändern können und verändern müssen auch in der Liebe. Also das sind ja Menschen, die sich verändern im Verlauf des Films. Eine schöne Botschaft, finde ich, dass es diesen Weg gibt.
Ja, aber auch, dass es sehr schmerzhaft sein kann, sich zu verändern und sich zu verlieben. Man muss vielleicht etwas dafür aufgeben und man darf nicht aufhören. Obwohl es doch für die beiden so schwer ist, geben sie nicht auf. Ich freue mich, dass du es so siehst. Es ist eine leidenschaftliche Liebesgeschichte.
Und das ist vielleicht auch der große Reiz dieses Films, dass er auf der einen Seite sehr realistisch verwurzelt ist in der Arbeitswelt, aber auf der anderen Seite auch eine große romantische Liebesgeschichte erzählt. Das ist also beides zusammen hier in dem neuen Film von Aki Kaurismäki in der Hauptrolle zu sehen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns mal wieder getroffen haben. Alma Persty, thank you so much for that interview. Thank you.
Dankeschön.
Radio 1:12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Cinema Transtopia gehört ganz unmittelbar und sehr kraftvoll und mit einer großen Strahlkraft zum Kultur- und vor allem zum Filmleben von Berlin. Ich erinnere mich auch gut an den Besuch im Haus der Statistik. Das ist ein auch, finde ich, räumlich hochinteressante Geschichte gewesen. Also man hat gemerkt, da ist eine große Offenheit da und die Menschen werden eingeladen, um Kino, um Filme in einer ganz anderen Weise zu erleben. Inzwischen wissen wir auch, wird dieses Haus ja am Alexanderplatz umgebaut. Neue Locations gab es dann im Wedding und
Und jetzt ist Cinema Transtopia akut bedroht in seiner Existenz. Und warum das so ist und was man vielleicht noch tun kann und warum man Cinema Transtopia unbedingt braucht in dieser Stadt, erklärt mir jetzt von der künstlerischen Leitung Can Sungu, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo Can.
Hallo Knut.
Can, lass uns aber wirklich vielleicht erstmal erklären für die Leute, die nicht so ganz genau wissen, was das eigentlich ist, Cinema Transtopia, warum es so wichtig ist, was das für eine Institution ist, die ja auch mit vielen Kooperationen arbeitet. Haben wir neulich eben auch erzählt, Kino Arsenal freut sich schon, auch im Wedding zu sein und dann eben mit euch zusammenzuarbeiten, noch viel mehr als bisher. Also was ist Cinema Transtopia?
Wie du auch schon erwähnt hast, Cinema Transtopia startete eigentlich 2020 im Haus der Statistik am Alexanderplatz als ein Kinoexperiment, das auch Kino als sozialen Diskursraum und als Ort des Austauschs und der Solidarität versteht. Und jetzt sind wir eben umgezogen nach Berlin-Wedding, direkt an S-Bahn Berlin-Wedding in der Lindower Straße, unsere neue Räume. Und da ist Cinema Transtopia wird eigentlich so ein transnationaler Raum für Filmkultur, für Filmkunst, Wissen und Nachbarschaft verstetigt. Und wir verstehen auch Film als kulturelle Praxis. Und unsere Aufgabe ist, dass wir eine Brücke schlagen zwischen Stadtraum und Film. Hier wird eigentlich ein Ort geschaffen, kann man sagen, das viel Zugänge schafft und zur Diskussion anregt, weiterbildet, auch bewegt und ermutigt. Also das Kino wird zu einem Treffpunkt, an dem Menschen nicht nur der Filme wegen zusammenkommen, sondern es entwickelt sich vielmehr zu einem lebendigen Diskursraum, vielleicht sogar ein Raum des Zusammenlebens, Arbeitens und Lernens.
Can, vielleicht kannst du mal ein konkretes Beispiel auch nennen. Ich weiß, ihr macht auch sehr viel Jugendarbeit zum Beispiel. Ihr versucht, wie du schon sagst, Diskussionen anzuregen, auch ungewöhnliche Filme anzubieten. Nicht das ganz normale Programm, das ja jeder überall sehen kann. Also vielleicht kannst du mal was rausgreifen von dem, was ihr auch in der Vergangenheit gemacht habt.
Genau, also das Programm besteht ausschließlich aus kuratierten Programmen. Also wir laden immer Leute ein, die für einen bestimmten Zeitraum das Programm übernehmen und bringen auch ihre eigenen Themen und Filme mit und teilen diese auch mit unserem Publikum. Also vielleicht muss man hier nochmal genau betonen, dass, weil heutzutage reden alle über Diversität, ne? Das ist so eine genannte Buzzword geworden. Wir denken, dass Cinema Transtopia eigentlich ein Ort ist, an dem ernsthaft Diversität gelebt wird. Also vom Team über das Programm bis zum Publikum sind wir divers, wenn man das so sagen muss, weil wir eben unser Anliegen bringen. Wir wollen die Filme sehen, die uns wichtig sind, die auch vielleicht in Vergangenheit viel vernachlässigt wurden, die wir ausgraben und mit unserem Publikum teilen, die wir zur Diskussion stellen. Das ist eben in diesem kuratierten Programm von Cinema wichtig. Also daher sehen wir uns jetzt nicht so eine klassische Arthouse-Kino, sondern eben ein Raum für Filmkultur und Filmkunst.
Jetzt sagst du ja schon, ein Raum für Filmkultur und Filmkunst. Die Räume, die ihr jetzt im Wedding habt, wenn ich das richtig verstanden habe, die habt ihr angemietet und eben auch ausgebaut mit der festen Zusage auf eine Förderung. Also die gab es noch nicht, aber die wurde zugesagt vom Senat. Und jetzt kommen wir eben zu dieser prekären Situation. Was ist jetzt geschehen? Warum schlagt ihr gerade auch mit einem offenen Brief, den schon viele Künstler und Künstlerinnen, Unterstützer unterzeichnet haben, warum schlagt ihr jetzt gerade Alarm?
Ja, also letztes Jahr eben, also wir hatten schon eine kleine Basisförderung bekommen, um eben unsere Miete zu zahlen und auch Teil unser Personal. Uns würde in eine größere und langjährige Förderung in Aussicht gestellt. Also in Aussicht gestellt meine ich, die Möglichkeit, dass wir davon profitieren können, war einfach da. Und durch den Senatorwechsel in Berlin wurde eben diese Förderung jetzt rausgestrichen. Mittlerweile haben eben diese neuen Räume in Berlin-Wedding angemietet, die ja entsprechend eine richtig hohe Jahresmiete hat. Und wenn wir eben diese Förderung jetzt nicht zurückbekommen, dann ist unsere Existenz wirklich gefährdet, weil wir einfach so mit diesen hohen Kosten nicht weitermachen können. Wir wollen auch, unsere Ticketspreise sind ziemlich niedrig. Wir verkaufen unsere Tickets für 7 € im Vergleich zu dem normalen Kinoticket in Berlin. Wir wollen mehr Zugänge schaffen, damit alle einfach kommen und diese Filme anschauen können. Ohne diese Förderung, also eine Strukturförderung, die uns unterstützt, sind wir eigentlich, unsere Existenz ist einfach bedroht.
Dann John, noch ein letztes Wort. Also es gibt jetzt den offenen Brief, es gibt die Solidarität von vielen in der Stadt. Wie viel Hoffnung habt ihr? Es gibt es Gespräche mit dem Senat? Gibt es da vielleicht Möglichkeiten, beziehungsweise mit dem neuen Senator darüber zu reden?
Genau, also diese Petition haben wir am Wochenende gestartet. Innerhalb 3 Tagen waren über 2000 Unterzeichnerinnen. Das hat uns natürlich sehr gefreut und auch ermutigt, nochmal weiter an unseren Forderungen weiterzumachen. Ja, jetzt wir führen weiterhin Gespräche mit den Politikern. Natürlich auch durch die Unterstützung wollen wir auch noch lauter werden, damit unser Anliegen auch gehört wird von vielen mehreren, dass wir da irgendwann eine Lösung finden, dass so ein Ort, die auch letztendlich mit der Unterstützung vom Senat geschaffen wurde, auch weiterleben kann. Weil das ist ja das Absurde dran. Ne? Einerseits wurden wir unterstützt, diesen Ort zu schaffen, und jetzt soll wieder abgerissen werden. Das ist halt, was wir nicht verstehen.
Das Cinema Transtopia, ein sehr offener Ort für die Filmkultur, ist in seiner Existenz akut bedroht. Dies war von der künstlerischen Leitung Can Sungu. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Can.
Vielen Dank, Knut.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Heute vor einem Jahr starb Jina Masi Amini im Iran. Das war der Beginn des mutigen Aufstands, vor allem auch ein Aufstand der Frauen. Und darum finde ich es so passend und so richtig, dass gerade in dieser Woche in Deutschland der Film anläuft, Sieben Winter in Teheran. Der Film lief auf der Berlinale, hat uns da alle sehr bewegt, hat uns alle sehr erschüttert. Gleich ein Gespräch mit der Schöpferin dieses Films und mit Chole Pakravan, denn sie ist die Heldin, die unbesungene Heldin dieses Films. Ein Film, der zeigt, wie sie bis zur letzten Minute um das Leben ihrer Tochter gekämpft hat. Und wir haben noch einen sehr spannenden Dokumentarfilm für Sie, Frauen in Landschaften. Das sind Einsichten von ostdeutschen Politikerinnen, die in der Politik gescheitert sind oder durchaus erfolgreich sind, die aber in ihre Position, ihre Erfahrungen aus dem Osten mit hineingenommen haben in die Politik. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Runde 2 von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Sieben Winter in Teheran. Mit zum Teil undercover gedrehtem Material zeichnet die deutsche Regisseurin Steffi Niederzoll in ihrem bewegenden Film den Kampf von Rehaneh Jabari um ihr Leben nach. Diese junge Frau saß 7 Jahre in Teheran im Todestrakt, wurde dann doch hingerichtet. Und bis zur letzten Minute hoffte und kämpfte auch ihre Mutter, die im Iran übrigens sehr bekannte Schauspielerin Chole Pakravan, um das Leben ihrer Tochter. Ich hatte die große Ehre, mich mit der Regisseurin zu unterhalten, aber eben auch mit Chole Pakravan, die inzwischen nach Berlin emigrieren konnte, auch etwas Deutsch versteht inzwischen schon, aber wir haben das Gespräch auf Englisch geführt. Chole Pakravan. Ein Film über das Leben und das Sterben von Rehaneh Jabari, ein Film mit Chole Pakravan, die bei uns zu Gast ist, von Steffi Niederzoll. Und Steffi, wir sollten jetzt aber auch mal erklären, wie kommt es überhaupt, dass du als eine deutsche Regisseurin, die auch schon eine ganze Menge gemacht hat, dass du diesen Stoff bearbeitet hast und über Jahre hinweg, denke ich mir, so ein Film, der braucht seine Zeit.
Also genau, ich habe 5 Jahre an einem Film gearbeitet. Und ich habe, es kam ganz per Zufall zu mir, dieses Thema. Also ich habe schon an einem iranischen Stoff gearbeitet, aber als Drehbuchautorin. Ich hatte einen iranischen Partner und ich bin 2016, hatte der ein Stipendium in Istanbul. Und ich bin sehr oft zwischen Deutschland und Istanbul hin und her gereist und habe über ihn Familienmitglieder von Chole kennengelernt und von Rehaneh eben. Und die waren gerade aus dem Iran in die Türkei geflohen und hatten Material mitgenommen. Ja. Dieses heimlich gedrehte Material der Familie und waren unter anderem auf der Suche nach jemandem, der einen Film mit diesem Material macht und über Rehaneh macht. Ja. Und genau, wir haben uns angefreundet und irgendwann haben sie mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte.
Trotzdem ist es natürlich ein Blick auch von innen. Es ist ein Blick auf diese Gesellschaft. Das sind ganz andere Lebensumstände, als du sie zum Beispiel eben kennst oder wir alle sie kennen. Ich kann mir vorstellen, das ist schon eine riesen Herausforderung gewesen, auch mit einer großen Verantwortung natürlich für diese Menschen, die sich ja alle in gewissem Sinne gefährden mit ihren Aussagen.
Ja, absolut. Also mir war das eigentlich von Anfang an bewusst, dass es auch eine große Verantwortung ist. Deswegen habe ich auch nicht sofort Ja gesagt. Mhm. Ich musste erstmal dieses Material, ich hatte dann sie gebeten, darf ich das Material mitnehmen nach Deutschland, um das besser sichten zu können, besser durchdringen zu können. Und das war eigentlich der Moment, wo ich Chole dann kennengelernt habe, auch in der Türkei, in Istanbul. Mhm. Das war dann schon 2017 und da ist Chole gerade, wir haben nochmal nachgerechnet, wahrscheinlich so 2 Wochen davor hat sie den Iran verlassen mit ihrer jüngsten Tochter. Und die habe ich dann da kennengelernt. Und eigentlich war das so ein Schlüsselmoment für mich, sie kennenzulernen und eben auch zu merken, wie wahnsinnig stark dieses Material ist. Weil ich das Gefühl hatte, ich hatte dann ja schon einen Teil dieses heimlich gedrehten Materials gesehen, dass ich mich so verbunden fühle mit ihr. Und genau, und eigentlich wusste ich dann, dass ich diesen Film machen möchte.
Und diese Verbundenheit, die teilt sich auch mit. Ich muss es nochmal sagen, bis zum letzten Augenblick. Also es wurde immer gedreht, auch wenn ihr im Auto sitzt vor diesem Gefängnis, die letzten Minuten, das ist alles furchtbar. Und das ist trotzdem dann auch wichtig, das zu zeigen. Es ist wichtig, dabei zu sein und zu sehen, wie er bis zur letzten Sekunde hofft. Und ich frage mich eben, Schole, wie es Ihnen ergeht, wenn Sie diesen Film auch sehen. Sie sind, ich muss das schon sagen, eine wunderbare Erzählerin auch in diesem Film. Also Sie tragen diese Geschichte, Sie erzählen sie mit einer großen Kraft, einer inneren Würde. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Sie diesen Film sehen, auch Ihre Tochter immer wieder sehen, ist das auch sehr schmerzhaft.
I watch one of the versions, but not last version, because when I watched it, I destroyed. because it, everything again repeat, and it was so sad, full of sadness and horrible. And now we decided that I don't watch the movie until last screening, because I need some energy to continue. Yeah.
Sie wird die letzte Fassung, also die jetzt im Kino sehen.
Genau, also quasi die letzte Berlinale. Also sie wollte eigentlich unbedingt diesen Film auf der Berlinale sehen. Sie hat natürlich den Link und den Film die ganze Zeit. Aber genau, es wurde ihr auch wirklich geraten, ihn nicht anzugucken, weil sie eben, sie hat eine sehr späte Version gesehen und dann war sie aber, glaube ich, 3 Monate ist sie in eine sehr starke Depression gefallen, weil wir reden natürlich von 97 Minuten Film, wo quasi ihr schlimmstes Trauma reingepresst wird. Und natürlich ist es für uns, also es klingt jetzt so, als wäre dieser Film nicht anschaubar. Ich glaube, er ist vor allem für sie und für die Familie schwer anzugucken, weil es eben ihr Leben ist und weil sie natürlich hinter jeder Einstellung kommt da natürlich ein ganzer Schwall an Erinnerungen und so.
Du hast wirklich eine sehr ergreifende Form gefunden, um uns das begreiflich zu machen. Du arbeitest auch mit Modellen zum Teil, nicht, weil man ja nicht alle Drehorte besuchen kann, kannst du gar nicht, sondern sehr, sehr klare Modelle, die uns auch helfen, überhaupt eine Struktur zu finden, also auch zu lokalisieren, was wo geschieht und dass das für dich sehr schwierig ist, mit so einem Film umzugehen, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Aber was bedeutet das auch, Schole, jetzt diesen Film zu zeigen? What does it mean to you to have this movie here?
That means so pleasure for me because my daughter in testament, her testament wrote that mama let me to fly with wind, and how we can do it, just movie and book make this dream. And I am so light and so happy because of movie and book. And I must tell thank you, Steffi, and all of team, all of people who help to this good things happened for us.
Also sie sagte mal, sie ist sehr glücklich, diesem Film auch, diesen Film zu zeigen. Testament sagt die, ist so sehr poetisch auch nicht, finde ich, lass mich mit dem Wind gehen. Und sie sagt, ja, das geht aber einfach nicht. Wir wollen sie ja behalten, wir sollen da sein. Sie ist eben da, auch durch den Film ist sie jetzt da. Dafür dankt sie eben Steffi, der Regisseurin, dem ganzen Team, dass dieser Film existiert, der sie ja am Leben erhält, im gewissen Sinne diese Erinnerung erhält. Und dazu gibt es auch ein Buch, das hat der Schole schon angesprochen, ist gerade erschienen, ist wirklich ganz frisch, druckfrisch, habe ich es hier in den Händen, im Berlin Verlag erschienen. Das habt ihr zusammengeschrieben, wie man ein Schmetterling wird, das kurze, mutige Leben meiner Tochter Rehane Jabari.
Ja, also erstmal, da bin ich Schole total dankbar, dass ich dieses Buch mit ihr schreiben durfte. Das ist ja Schules Buch und ich habe mit ihr, genau, ich durfte mitschreiben, weil ich eben so tief schon in diesem Thema und in diesen ganzen Dokumenten drin gesteckt bin. Ich glaube, Rehane hat ganz, ganz tolle Texte geschrieben, ganz viele Briefe und Tagebuchaufzeichnungen. Und quasi in diesem Buch sind sehr viele Ausschnitte aus diesen Tagebüchern drin und ihren Briefen, die ich extrem gut geschrieben finde, ganz, ganz stark, ganz inspirierend. und eben Scholes Version. Und ich glaube, dass das Buch nochmal stärker diesen Fall in all seinen Details, all seinen kleinen Wendungen nochmal aufgreift und aber auch natürlich mehr Hintergrundinformationen gibt.
Auf jeden Fall ist das Buch und auch der Film, selbstverständlich sind das jetzt Werke zur Stunde. Denn es sind ja vor allem die Frauen, die diesen Protest im Iran angetrieben haben mit großem Mut. Und ich finde, euer Film, aber auch das Buch, das sind jetzt auch Denkmäler für eine ganz besondere Frau. Aber das ist eine Frau, die steht auch für viele, viele andere, die auch von Hinrichtung bedroht sind. Das ist ja nach wie vor im Iran eine große Gefahr. Also deshalb finde ich es beides so sehr, sehr wichtig. Danke mich nochmal sehr herzlich für den Besuch bei uns, Shode Pakravan und Steffi Niederzoll. Thank you so much. It was wonderful to have you here. Thank you.
Thank you.
Regisseurin Sabine Michel, auch Buchautorin, die sich immer wieder beschäftigte mit ostdeutschen Biografien, hat 4 Ostpolitikerinnen interviewt, sehr verschiedene Ausrichtungen, sehr verschiedene Herkünfte, aber alle verbunden durch die Herkunft aus der DDR. Dieser Film Frauen in Landschaften ist jetzt im Kino zu sehen, wird auch begleitet von Sabine Michel. Gleich ist sie hier im Gespräch zu erleben. Radio 1 vormittags, das Filmmagazin. Sie hat sich in den Dokumentarfilm ganz besonders beschäftigt mit der Gemütslage im Osten, also mit den Umwälzungen, mit den Folgen auch der großen Umwälzungen und zwar über die Generation hinweg. Auch das finde ich sehr spannend, dass sie immer wieder schaut, wie setzt sich so eine Tradition, wie setzt sich auch die Erfahrung von Extremveränderungen dann in den einzelnen Generationen fort. Nach ihrem Film Zonenmädchen und Montags in Dresden, jetzt der 3. Film, der sich ganz direkt damit beschäftigt, nämlich Frauen in Landschaften. Es ist also jetzt eine Art Trilogie abgeschlossen. Ich freue mich erstmal sehr, dass Sie da sind, dass wir reden können über diesen spannenden Film. Herzlich willkommen, Sabine Michel. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo, Knut. Ich freue mich auch.
Sabine, war das so ein Vorsatz damals auch zu sagen, also ich schaue genau hin, ich habe selbst so eine Biografie, ich weiß, wovon ich da spreche, ich sehe mir das genau an und es wird tatsächlich sowas wie ein Zyklus. Man könnte noch andere Filme dazu nehmen, die auch davon erzählen, aber diese 3 Filme, finde ich, sind vielleicht so der Kern des Zyklus.
Na, es war so ein Tasten, es war ein Suchen, auch sozusagen ausgehend von der eigenen Biografie, war es so ein Weg, also auch ein Erkenntnisweg. Insofern keine Planung. Es hat sich tatsächlich so ergeben. Die Themen sind in gewisser Weise auch zu mir gekommen, weil ich immer mal das Gefühl habe, dass es so Themen gibt, die in so einem leeren Raum sind, wo es eigentlich wenig gibt.
Und gerade da ist es eben so, also diese 4 Frauen, die du porträtierst, sind alles Politikerinnen oder Ex-Politikerinnen. Da haben wir also einmal Anke Domscheit-Berg von den Linken, Yvonne Maquas von der CDU, Frauke Petri, früher AfD und Manuela Schwesig, die amtierende Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind diese 4 Frauen. Da frage ich mich natürlich erstmal sofort, warum diese Auswahl? Warum ist zum Beispiel Frauke Petri dabei? Wird wahrscheinlich auch oft gefragt, die ja eine gescheiterte Politikerin ist, die man dann in ihrer Wohnung sieht, die gar nichts mehr macht. Also warum hast du zum Beispiel sie mit reingenommen? Wie ist diese Auswahl zu Stande gekommen?
Ja, es gibt wirklich einen konkreten Anlass, an dem ich begonnen habe, über das Thema nachzudenken. Das war 2017 zur Bundestagswahl in der sogenannten Berliner Runde, wo die SpitzenkandidatInnen sich präsentieren, saßen wie immer Männer und 3 Frauen, 3 Spitzenkandidatinnen und alle 3 waren ostdeutsch. Mhm. Und das war ein Bild, was ich nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe. Also das war eigentlich der Anfang, darüber nachzudenken, was es wohl macht, wenn Frauen, die also mit einer Berufstätigkeit ihrer Mütter aufgewachsen sind, mit aller Ambivalenz, also dem Fehlen in Führungspositionen, was damit ja auch einherging und auch der Vielfachbelastung. Also ich bin weit entfernt davon, die DDR jetzt als Frauenparadies zu bezeichnen, aber trotzdem gab es eben Gesetzgebungen, die eine Gleichberechtigung eben schon leichter gemacht haben in der DDR. Und wenn dazu dann noch die Erfahrung des Mauerfalls und dieser Transformationszeit in den 90ern dazu kommt, was macht es also, wenn diese Frauen dann in die Politik gehen und sich politisch betätigen?
Also das ist wirklich eine interessante Gemeinsamkeit dieser 4 Frauen, die ja nur aus höchst unterschiedlichen politischen Richtungen kommen, auch ganz unterschiedliche Kindheits- und Jugenderfahrungen haben. Aber dieses Gefühl als Frau erstmal, ist schon mal das eine, aber dann auch als ostdeutsche Frau in der Politik vor ganz besonderen Hürden zu stehen?
Ja, also und dann auch das zeigen, welche Vielfalt sich daraus entwickelt und wie unterschiedlich auch die Wege sind. Also ich sage mal, dieses Bild von der Osten ist, mit dem wir uns ja bis heute eines Herrn Döpfner und so weiter, der Ossi ist und so weiter. Ich erspare uns das hier im Radio. Aber das ging einmal mehr auch darum zu zeigen, welche Vielfalt in den Entwicklungen in Ostdeutschland es gibt und wie sozusagen mit ähnlichen Prägungen dann doch so sehr unterschiedliche Entwicklungen genommen werden.
Trotzdem muss die Frage nochmal erlaubt sein, eben nach Frauke Petri,
sehr gerne,
warum sie dabei ist, weil letztlich alle anderen 3 kommen aus dem demokratischen Spektrum.
rum und arbeiten auch politisch intensiv. Sie sitzt zu Hause und leckt ihre Wunden, um das mal so zu sagen.
Sehr, sehr gerne. Also es ging ja darum, man sieht es, es ist jetzt nicht wirklich ein Parteienspektrum, weil dann würden ja auch noch andere Parteien fehlen. Aber es ging sehr darum, eben sehr unterschiedliche Biografien auch in der Eltern sozusagen Generation zu zeigen. Und da gehört Frauke Petry eben, sagen wir mal, mit ihrer deutsch-deutschen Geschichte und einer politischen Entwicklung, mit der wir es in Ostdeutschland einfach zu tun haben. Über 20%, ganz aktuell. Und ich glaube, dass wir sehr viel wissen müssen darüber, dass wir im Diskurs sein müssen, solange es sich eben in, sagen wir mal, im verfassungsstaatlichen Rahmen bewegt, glaube ich immer daran, dass es Diskurs geben muss und Beschäftigung damit und nicht so sehr ein, da gucke ich gar nicht mehr hin, da mache ich einen Deckel drauf. Also ich glaube, insofern ist, wenn ich einen Film über, sagen wir mal, ostdeutsche Politikerinnen mache, dann kann ich ja nicht nur, und ich sage jetzt ausdrücklich die Gänsefüßchen mit, kann ich ja nicht nur die Guten nehmen, sondern ich muss generell als Dokumentarfilmerin, ich bin ja nicht Politikerin, ich bin auch nicht politische Bildnerin, sage ich mal jetzt so in der Bildung, sondern ich bin künstlerische Dokumentarfilmregisseurin und dann muss ich natürlich auf alles schauen. Und
damit sind wir auch beim Erzählprinzip, was ja auch ein künstlerisches ist, wie du sagst, also Frauen in Landschaften, denkt man sofort an Heinrich Böll, ne? Frauen vor Flusslandschaften, so glaube ich, heißt dieses berühmte Werk, dieser Roman über die Frauen in Bonn. Du stellst die Frauen ja tatsächlich auch in die Landschaften ihrer Kindheit, lässt ihnen viel Raum, also es ist auch viel Zeit für sie, sich selbst darzustellen. Also vielleicht kannst du dein Prinzip mal schildern.
Ja, also ist natürlich, wenn wir über, sagen wir mal, Landschaften, dann haben wir natürlich auch eine Assoziation hin zu den blühenden Landschaften des Ostens. Wir haben Seelenlandschaften, wir haben politische Landschaften und wir haben die Landschaften, aus denen sie kommen, was ja letztlich, sagen wir mal, Prägungen sind ja auch Landschaften. Letztlich stehen wir alle in Landschaften auf die eine oder andere Weise. Also insofern, ja, es ging immer darum, dieses Spiel zwischen, wir sind in sehr nah, sie erzählen sozusagen auch in längeren Gesprächen und wir öffnen das Bild und machen es weit und wir können ihnen zuschauen und sie also auch anders nochmal wahrnehmen, also haptisch auch wahrnehmen.
Also dieser Raum ist da, das ist buchstäblich auch ein Raum, den du eröffnest für uns und ich frage mich dann, es ist ja immer ein Risiko mit Politikern und Politikerinnen zu reden, weil wir wissen, die können sich gut darstellen, die antworten das, was sie gerade antworten wollen und oft reagieren sie gar nicht auf die Fragen. Man hört deine Fragen, auch deine Nachfragen übrigens. Also wie ist es dir ergangen? Welche Erfahrungen hast du dann gemacht, auch als Frau aus dem Osten, die ja eben durchaus eine ähnliche Biografie hat? Wie weit bist du da gekommen?
Ja, also es ist ein Weg. So ein Film, der entsteht ja über Jahre. Jetzt kommt sogar noch Corona rein, wo wir dann verschieben mussten. Ich aber trotzdem mit den Frauen ja in Kontakt bleiben musste. Also haben wir es mit 3 Jahren mindestens intensiver Beschäftigung zu tun und auch einem Weg zueinander, wenn man so will. Das war immer die große Hürde. Also was würde ich mehr erzählen können, als das, was im Fernsehen wir jeden Tag sehen? Ja. Und ja. Da spielt eben der Faktor Zeit, den wir nur im künstlerischen Dokumentarfilm, deswegen sind die ja auch so wichtig für eine Gesellschaft, für ein Land, weil wir haben es nur in diesen Filmen, dass jemand sich mit so viel Zeit wirklich zu ihnen auch durch ihre Schutzschichten hindurch arbeiten kann. Ja, also ich glaube schon, dass die Frauen auch überrascht waren, wie oft wir da waren und was ich auch alles wusste über sie. Also natürlich habe ich mich mit jeder Frau sehr, sehr intensiv beschäftigt. Ich wusste vielleicht mehr als sie selber aus ihrer Vergangenheit. Also und ich habe auch in Gesprächen immer wieder versucht, sie zu überraschen mit Dingen, dass ich sozusagen das auch wusste, damit wir auch aus diesem Einheitstrott der Interviews, mit denen sie eben immer auch konfrontiert sind, raus sind. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesen Gesprächen, die ja sich wie so ein roter Faden durch den Film ziehen, die haben wir sozusagen am Ende gedreht. Eben das sind 4 Stunden Gespräche, wo sie raus waren, also raus, weg vom Handy, weg von ihrer Entourage. Also das waren dann nur wir zwei im Raum. So. Und das hat eine Intensität auch.
Ja. Und auch eine Ehrlichkeit. Jedenfalls gibt es so ein paar Augenblicke, wo ich dachte, toll, dass das zugelassen wird. Also ich nehme mal ein Beispiel, was mich am meisten beeindruckt hat. Ich glaube, vielen geht es so. Anke Domscheit-Berg, also von den Linken, jetzt gar nicht wegen der Partei, sondern sie ist auch, ich glaube, fast die Einzige, die irgendwann mal sagt, Weißt du was, ich bin gerade ratlos. Ich weiß einfach nicht, mit der Ukraine, was kann man machen? Ich bin nicht für Waffen natürlich, ich bin aber auch dafür, die Ukraine zu unterstützen. Sie ist zerrissen und diese Zerrissenheit zuzulassen, hat mich tief beeindruckt, weil das nervt ja so bei Politikern so oft und auch Politikerinnen, dass die immer denken, wir haben sofort die tolle Antwort. Sie gibt einfach mal zu, dass sie gerade nicht hat. Und das hat mich bewegt, weil das wird man im Fernsehinterview oder auch in der Talkrunde nie hören.
Ja, also ich meine, es ist ja leider so, sag ich mal, dass es die Politiker und Politikerinnen sind die da oben, ja. Aber eigentlich haben wir es ja mit Menschen zu tun, die eben auch fehlbar sind, die Dinge nicht wissen, die auch in schmerzhaften Situationen geraten, ob ihres Jobs. Also das war mir halt auch wichtig, zu zeigen, welchen Spagat sie auch tagtäglich, sagen wir mal, auch in diesem Vereinbaren von Familie, Kind, Beruf und den ganzen Ansprüchen, die man selber auch hat in allen Bereichen und die nebenbei bemerkt ja auch jeder Mensch, und ich sage absichtlich, also auch Frauen und Männer, die sich um Kinder kümmern, wissen ja genau um diesen Schmerz auch, die dieser Spagat in uns immer wieder auch auslöst, ganz zuverlässig. Und ich glaube, dass wir darüber reden müssen und das letztlich auch wieder vielleicht so Fronten, die ich so verhärtet wahrnehme, auch vielleicht wieder weicher machen.
Zumal eben wirklich, du hast es vorhin schon mal angedeutet, fast nebenbei so die Lebensgeschichten miterzählt werden, eben in der DDR, das Aufwachsen der DDR, die Einflüsse, die sie auch mitgenommen haben, natürlich in die tägliche Politik, der enorme Druck wird deutlich, auch das ist ganz klar. Aber, und das betone ich auch nochmal, du hast es auch schon gesagt, es ist ein künstlerischer Dokumentarfilm, der ins Kino gehört und da läuft er zum Glück auch. Und es freut mich auch sehr zu sagen, dass der RBB als Produzent ja an diesem Film auch beteiligt ist. Also das ist mal eine schöne Nachricht, die man unbedingt sagen soll, dass im RBB der künstlerische Dokumentarfilm nach wie vor gepflegt wird. Bedanke mich ganz herzlich bei Sabine Michel, auch für diese Einblicke in die Seelenlage von Politikerinnen aus dem Osten im Film Frauen in Landschaften, im Kino zu sehen, in Berlin, im Krokodil und in den Tilsiter Lichtspielen. Und du wirst am 19. September dann auch im Union sein, also in dem Kino, und versuchst da auch vielleicht die ein oder andere Politikerin da noch hinzubekommen zum Filmgespräch.
Ja, das würde mich freuen. Ich freue mich auf Zuschauerinnen.
Ich danke dir ganz herzlich. Sabine Michel war bei uns.
Vielen Dank.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Solche Geschichten haben wir übrigens im Kino in letzter Zeit ziemlich oft gesehen, wie die, über die wir jetzt reden wollen. Es sind Geschichten von Leuten, die aufbrechen, die sich selbst auch aufnehmen, sich selber dokumentieren, die abenteuerliche Reisen wagen. Und ich merke immer wieder, dass die Leute das auch sehr, sehr gerne im Kino sehen. Noch dazu, wenn der oder diejenige dann auch mitreist. Also wenn es eine Tour gibt, zur Tour. Und genauso ist es eben auch bei dem Film Kurs Südwest. Eine sehr abenteuerliche Reise. Da sind wir übrigens gar nicht so unendlich weit weg. Wir bleiben ja streng genommen in Europa bei dieser Tour mit einem Kajak. Das kann ich jetzt alles ganz genau bereden mit dem jungen Mann, der diese Reise angetreten hat und den ich herzlich grüße. Hallo Lukas Borchardt, grüß dich.
Ja, hallo.
Lukas, hast du eine Erklärung dafür? Also du weißt, du stehst mit deinem Film eben auch in so einer richtigen Reihe jetzt. Es gibt eine ganze Menge solcher Dokumentationen. Die Leute lieben das sehr und gehen da alle hin. Ich habe eine Vermutung für mich persönlich. Ich sehe sowas sehr gerne, bin aber auch froh, dass ich es nicht selber gemacht habe, wenn ich sehe, wie strapaziös das Ganze ist.
Ja, ich denke, das sind so zwei Gründe. Einmal, so diese Filme, die gibt es ja noch gar nicht so lange, weil die Technik früher das einfach gar nicht erlaubt hat, dass man einfach so seinen eigenen Kinofilm macht. Und das ist halt erst seit ein paar Jahren möglich, seit die Technik so klein ist, dass man das einfach mitnehmen kann und dann auch relativ vergleichsweise einfach ins Kino bringen kann. Und dann ist natürlich so der Wunsch, selber mal ein Abenteuer zu erleben, rauszukommen. Aber man hat da vielleicht keine Zeit für oder traut sich nicht selber sowas zu machen und freut sich dann, das eben im Kino erleben zu können.
Genauso ist es. Du trittst die Reise auch für mich an und für uns alle. In dem Fall ist es also dieses kleine Boot. Und so ganz leicht ist es dann übrigens auch wiederum nicht, ne? 80 Kilo, wenn man es dann schleppen muss zum Beispiel. Aber richtig. Kannst du erstmal deine Reise beschreiben? Es geht los in Genf. Was war dein Ziel? Wo wolltest du hin?
Genau, also ich wollte von Genf nach Gibraltar paddeln. Das wären so grob 2000 Kilometer gewesen. Ich sollte einmal von Genf durch Frankreich gehen, über die Rhone bis runter zum Mittelmeer. Und dann immer entlang der Küste, ja, bis irgendwann nach Gibraltar. Und ich spreche jetzt schon im Konjunktiv, weil das hat alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe ziemlich schnell die ganze Planung über den Haufen geworfen und es ist dann eine ganz andere Tour geworden.
Und es ist auch sehr schön, das zu sehen, nicht? Dass du da also nicht so strikt bist und dass es nicht so langweilig immer ganz normal vorangeht, sondern dass du ja dann die Tour umdrehst, kann man ja auch mal sagen, nachher wird es eine Atlantiktour, damit auch sehr viel abenteuerlicher und aufregender, vielleicht auch gefahrvoller. Aber erklär uns doch erstmal, warum das Ganze? Du bist Student, du hast auch offensichtlich, wenn ich den Film richtig verstehe, jetzt nicht so eine wahnsinnige Vorkenntnis. Also es ist nichts, was du jetzt jeden Tag irgendwie machst. Warum tut man sich sowas an?
Ja, ich wollte einfach mal irgendwie was anderes machen als studieren, einfach mal rauskommen und irgendwie ein Abenteuer erleben. Und ich war immer schon ganz gerne draußen, habe vorher auch schon mal eine etwas kleinere Kajaktour gemacht, da war ich auf der Donau unterwegs und wollte sowas in der Art nochmal machen. Aber habe gesagt, ich würde das gerne länger machen, jetzt nicht nur ein paar Wochen, sondern gerne ein paar Monate. Und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, das so zu machen.
Aber Lukas, was ist das für eine Grunderfahrung gewesen, die wir ja gut sehen können im Film? Du kommentierst das Geschehen dann eben auch, aber wir sehen ja schon auch, wie einsam es oft ist. Das wäre für mich übrigens das Allerschlimmste, den ganzen Tag mit niemandem reden zu können. Du redest mit dir selber dann möglicherweise im inneren Monolog. Also, was war so die Erfahrung, die du mitgenommen hast aus dieser Reise?
Ja, so das Wichtigste ist, glaube ich, diese einfach mal machen Einstellung. Also ich habe ja am Anfang auch viel geplant, viele Ideen gehabt, wie diese Reise ablaufen könnte. Und nach ein paar Wochen habe ich gesagt, ja, ist jetzt egal, ich mache es komplett anders. Und alle meine Planungen waren hinfällig. Und das, was ich dann im Grunde erlebt habe, war viel besser als das, was ich hätte planen können. Und so ist dann diese Einstellung wirklich entstanden, einfach mal von einem Tag zum anderen leben und das Beste draus machen und gucken, was dann einfach passiert.
Also es sind 4 Monate insgesamt, die auch nicht vollkommen einsam sind. Das dürfen wir vielleicht schon mal sagen, dass da nochmal ein Segelschiff mit sehr vielen Leuten
Richtig.
sogar an Bord mit ins Spiel kommt. Aber das kann man alles im Film sehen. Das ist natürlich faszinierend. Die Leute denken jetzt vielleicht, du hast das mit dem Handy mitgedreht. Das kann auch gut aussehen, wissen wir inzwischen. Aber das ist ja nochmal ganz anders. Das sind ja große, fantastische Kinobilder. Du präsentierst uns diese Landschaften atemberaubend schön. Wie war das jetzt möglich? Also einerseits die Reise zu machen und dann eben auch noch so zu drehen.
Also ich hatte ein paar Kameras dabei, also ich hatte direkt den Plan, irgendwie einen Film davon zu machen. Dass Kinofilm wird, das war am Anfang nicht klar, das hat sich dann später erst ergeben. Ich habe gedacht, vielleicht für Familie, ein bisschen im Internet veröffentlichen oder meiner Heimat im ein oder anderen Kino. Und deshalb habe ich dann einfach ja ein paar Kameras mitgenommen. Die Hauptkamera war so eine Art Spiegelreflexkamera. Dann hatte ich noch ein paar kleine GoPros. Das sind so kleine wasserdichte Kameras, die ich dann am Boot befestigen konnte oder am Kopf, um dann zu filmen. Und da habe ich dann halt vorher mich schon auf den Film auch ganz gut vorbereitet. Also ich habe jetzt kein Drehbuch geschrieben und das ist alles spontan passiert, aber ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt die Kameras am besten positionieren, wie nehme ich am besten auf vom Wasser aus, damit ich dann auch schöne Bilder einfange. Ja, das war auch sehr viel Arbeit unterwegs, aber es hat mir total viel Spaß gemacht. Also ich wollte halt diese Reise machen und ich wollte den Film machen. Das waren so zwei Projekte, auf die ich groß Lust hatte und die dann, ja, eine sehr schöne Zeit waren.
Und mit Drohnen hast du vielleicht auch gearbeitet? Manchmal sind es ja
Stimmt,
so
genau, eine Drohne.
Luftaufnahmen, ne?
Drohne hatte ich auch noch dabei und die hat nochmal ja sehr geile Bilder liefern können. Dadurch habe ich die Landschaft wirklich, wirklich toll einfangen können.
Aber hallo, dann sag uns jetzt bitte zum Schluss noch, was für dich vielleicht sogar sowas ist wie die Botschaft des Films. Ich darf mal aus meiner Sicht sagen, was ich am wichtigsten und sympathischsten finde, ist, du machst dir einen tollen Plan, du planst wirklich minutiös, aber man muss dann auch die Kraft und den Mut haben, das irgendwann mal völlig umzustoßen. Das ist für mich so, was ich mitgenommen habe.
Ja, also dieses einfach mal machen Motto. Also auch wenn man jetzt nicht so große Pläne hat oder einfach nur eine Idee hat, was man vielleicht mal machen will, aber man traut sich nicht, das zu machen und dann einfach mal anzufangen, einen Schritt nach dem anderen gehen und gucken, was sich dabei ergibt. Also das ist so die Botschaft, die ich mit diesem Film mitgeben will.
Und das auf sehr sympathische Weise, wie ich finde. Also wir reisen gern mit dir zusammen und sind ganz froh, im Kinosessel zu sitzen und deine Abenteuer in diesen schönen Bildern zu verfolgen. Lukas, ganz herzlichen Dank. Kurs Südwest, so heißt dieser Film. Und Lukas ist auch unterwegs, habe ich ja schon gesagt, begleitet diesen Film. Er wird am 18., also am Montag, um 18:15 Uhr hier in Potsdam sein, im Thalia. Dann geht es ganz schnell rüber zum Union Kino in Berlin in Friedrichshagen. 20:15 Uhr, dort wird er zur Vorstellung sein. Und im Babylon Mitte, also in Berlin, dann am 19. Das ist der Dienstag zur 20-Uhr-Vorstellung. Dir gute Reise mit deinem Film. Lukas Borchers war das. Herzlichen Dank dir.
Besten Dank, ich freue mich drauf.
Und damit sind wir auch schon am Ende von 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann auch ganz sportlich mit der Arena Liga Live. Meili Scheidemann und Andreas Ulrich freuen sich schon auf die Fußball-Bundesliga. Heute spielt ja auch der erste FC Union auswärts in Wolfsburg. Unser Tippspiel, na, da gibt es eine ganz eindeutige Haltung. Alle sind eigentlich der Meinung, Union wird dort gewinnen. Da kann nichts mehr schiefgehen. Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.